Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, heute hier stehen zu dürfen. Und ich sage das nicht einfach nur so, sondern ich meine es auch so. In der Vorbereitung zu meiner Predigt habe ich eine Geschichte gefunden von einer Gemeinde in den USA. Und diese Gemeinde hat irgendwann mal festgestellt, dass sie bei einer kleinen theologischen Randdiskussion eine unterschiedliche Meinung hat und dass zwei Leute sich da nicht so ganz verstanden haben über ein Thema. Das könnte sowas gewesen sein wie, was sind die Ausmaße des neuen Jerusalems? Wie groß ist das oder wie klein? Also irgendwas, was nicht so ganz zentral ist und was nicht so ganz wichtig ist. Dieser Konflikt hat sich hochgeschaukelt und zwei Gruppen haben sich gebildet in der Gemeinde und die eine Gruppe hat angefangen, die andere zu hassen und die anderen haben die anderen gehasst und haben gedacht, dass die sind böse und vom Bösen und sind absolut das Allerschlechteste, was es auf der Welt gibt. Jetzt gab es ein Problem. Beide Gruppen wollten weiterhin in der Gemeinde, im Gemeindehaus, Gottesdienst feiern und zwar früh um 10. Hat also dazu geführt, dass früh um 10 sich beide Gruppen versammelt haben, auf der Bühne ihr Programm abgezogen haben. Das heißt, zwei Moderatoren, die vorne standen und gegenseitig Ansagen gemacht haben, zwei Prediger, die da standen und sich angeschrien haben und versucht haben, lauter zu sein als der andere. Zwei Gruppen, die Lieder gesungen haben, natürlich nicht dieselben, sondern irgendwie gegeneinander. Und das ist schön, dass wir das hier nicht so haben. Spaltung, Trennung, Streit ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus eigentlich will, von dem, was die Gemeinde haben soll. Und was in der Gemeinde sein soll, nämlich die Einheit, das Gegenteil davon, das ist genau der Inhalt, den wir uns heute anschauen wollen und der uns heute beschäftigen wird. Bevor ich aber näher einsteige, möchte ich nochmal wiederholen, damit alle auf einem Laufenden sind, was wir so in letzter Zeit gemacht haben. Wir sind im Philipperbrief. Der Philipperbrief ist ein Brief von Paulus an eine Gemeinde, die er auf einer seiner Missionsreisen gegründet hat. Wir haben das in der Apostelgeschichte 16 angeschaut, wie das passiert ist. Das war die Situation mit dem Gefängnis und dem Gefängniswärter und dem Erdbeben, aus dem durch das Paulus dann befreit wurde und durch das dann auch der Kerkermeister gemerkt hat, dass Gott mehr ist als nur irgendwas Ausgedachtes. Und da hat sich dann eine Gemeinde entwickelt in Philippi, und zwar aufgrund von Paulus' Wirken. Später schreibt Paulus dieser Gemeinde einen Brief. Und wenn man diesen Brief so liest, dann denkt man, zumindest ich denke, das ist fast die einzige Gemeinde im ganzen Neuen Testament, die angeschrieben wird, die fast nichts falsch macht. Wir finden keine Korrektur im Sinne von irgendwelchen lehrmäßigen Themen. Wir finden keine Zurechtweisung für Sünden oder für Probleme, die in der Gemeinde sind, sondern wir finden nur positive Sachen. Wir finden Ermutigung und Erbauung. Also Paulus liebt diese Gemeinde und hat ein sehr, sehr inniges und gutes Verhältnis zu ihr. Wir haben gehört, dass Paulus zurzeit, als er diesen Brief abfasst, im Gefängnis sitzt, in Rom, und dass es ihm eigentlich gar nicht so gut geht. Trotzdem sprüht dieser ganze Brief vor Freude, denn Paulus sagt, durch die Situation, in der ich stecke und durch das, was mir alles passiert, wird das Evangelium gefördert. Und das Wichtigste für mich ist nicht, dass es mir gut geht, dass mein Leben schön ist, sondern dass das Evangelium gefördert wird. Dazu bin ich auf der Erde und das ist mein innerster Wunsch. Und er sagt dann auch, ich würde am liebsten sterben. Nicht, weil er verrückt ist, nicht, weil er lebensmüde ist, nicht, weil die Umstände so schlecht sind und er so leidet, sondern einfach, weil sein Ziel und sein größter Gedanke und sein wichtigster Inhalt im Leben eben Jesus ist. Und es gibt nichts Besseres und nichts Schöneres, als letzten Endes bei ihm zu sein. Trotzdem sagt er, es ist wichtig, dass er auf der Erde bleibt, dass er seinen Dienst tun kann und dass er Frucht bringt unter den Gemeinden. Wir haben dann von Daniel letztes Mal gehört, dass er die Philipper aufruft, würdig des Evangeliums zu wandeln und zusammenzustehen im Kampf für das Evangelium. Den Philippern ging es da wahrscheinlich nicht allzu gut. Die haben Verfolgung erlebt, die haben gelitten. Die Kultur von außen hat sie bedrückt und bedrängt und Paulus sagt, steht beisammen, dann ist es einfacher und dann ist es besser und dann könnt ihr gemeinsam diesen Kampf kämpfen. Diese Einheit ist aber nicht was, was allein aufgrund der Tatsache bestehen sollte, dass von außen her Druck kommt, sondern Einheit ist was, was an sich Wert hat und was von innen kommen sollte. Man kann es vielleicht sich so vorstellen wie ein Haufen Murmeln in so einem Netz. Das Netz ist der Druck von außen, der die Murmeln zusammenhält, aber wenn der weg ist, dann werden die alle quer in der Gegend rumkullern. Wenn ich aber statt der Murmeln irgendwie so Magneten habe, dann halten die von sich oder von innen heraus aneinander fest. Und das ist die Einheit, die Paulus eigentlich will und zu der die Philipper aufruft. Ich habe die Predigt deswegen mit wahre Einheit überschrieben. Also die wahre Einheit, die Paulus für die Gemeinde sucht und die Paulus dann auch für uns will. Bevor wir jetzt aber tiefer einsteigen, möchte ich zu Beginn noch beten, denn wenn Gott nicht dabei ist, dann hat es hier alles keinen Sinn. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt hier zusammen verbringen dürfen, in der wir dein Wort studieren dürfen, in der wir auf das schauen dürfen, was du uns sagen willst und was dein Plan für Gemeinde ist und was deine Idee von Gemeinde ist. Und ich bitte dich von Herzen, dass du uns wach machst, dass du zu uns sprichst, dass wir lernen dürfen, dass wir verstehen dürfen und dass du geehrt wirst in allem, was gesagt wird, Herr. Amen. Der Text für heute steht in Philipper 2, Vers 1 bis 11 und ich möchte ihn zu Beginn lesen. Ihr könnt in eurer eigenen Übersetzung oder in eurer eigenen Bibel mitlesen, ich habe den aber auch hier an der Wand. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Ich habe den Text in 4 Abschnitte gegliedert und habe die mit 4 Fragen überschrieben. Und er wird uns einen ganzen Haufen Antworten geben, hoffe ich. Die erste Frage ist, wieso Einheit? Was ist das, was Paulus für die Grundlage liefert? Wieso sollten wir Einheit haben? Was ist seine Motivation für uns? Die zweite Frage, was ist Einheit eigentlich? Wie sieht Einheit aus? Wie soll das gelebt werden? Dritte Frage, wie kann man das praktisch umsetzen? Wie funktioniert das konkret? Wie schaut es aus? Und der letzte Punkt ist ein Beispiel, das er liefert. Und zwar, wir schauen dann auf Jesus, wie wir es gerade gelesen haben, der als perfektes Beispiel für die Einstellung dient, die wir haben müssen, um eine Einheit in der Gemeinde zu haben. Starten wir mit der Einheit. Paulus hat viele Möglichkeiten, das Ganze zu motivieren. Er könnte sagen, Jesus hat es sich gewünscht, es steht überall in der Bibel, macht das, habt Einheit. Wir lesen an vielen Stellen quer durch die Bibel, in den ganzen Briefen, dass die Gemeinde immer und immer wieder zur Einheit aufgefordert wird. Auch Jesus betet für Einheit. In Johannes 17, das ist das hohepriesterliche Gebet Jesu, betet er für die Gemeinde. Und er hat in diesem kurzen Kapitel ganze 2 Stellen, wo es ihm um Einheit geht. Ich lese es mal vor. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Und dann Vers 20 dann, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist ein tiefer und inniger Wunsch Jesu. Das ist was er im Gebet, im Flehen vor Gott bringt. Paulus hätte einfach sagen können, hey Leute, Jesus hat darum gebeten, Jesus will's, macht's, Punkt. Da gibt's keine Diskussion. Paulus hätte auch argumentieren können, hätte sagen können, boah, Einheit ist eine super Sache und dann läuft es besser und dann können wir hier mehr machen und dann haben wir da vielleicht mehr Leute und dann können wir wachsen und dann ist das eine coole Sache, macht es doch bitte. Aber Paulus wählt einen ganz anderen Weg und wir sehen es in Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Das ist ein unglaublich komplizierter Vers und ich habe lange gebraucht, ihn zu verstehen. Das Problem, das da ist, ist, dass es im Griechischen eine grammatikalische Konstruktion nutzt, die es bei uns im Deutschen nicht gibt. Das ist so ein Bedingungssatz, also ein Wenn, wobei die Bedingung gleichzeitig erfüllt ist. Man könnte sich vielleicht vorstellen, wie wenn man mit dem Vater am Tisch sitzt und er sagt, wenn deine Füße unter meinem Tisch sind, dann hast du auf meine Sachen zu gehorchen. Ganz klar, das ist diese Bedingung ist erfüllt, denn meine Füße sind unter dem Tisch in dem Moment. Und genauso ähnlich ist diese Konstruktion hier. Man könnte es vielleicht besser übersetzen mit rhetorischen Fragen. Paulus spricht hier von Realitäten und sagt sowas wie, ihr habt doch Ermahnung in Christus. Ihr habt doch Zuspruch der Liebe. Ihr habt doch Gemeinschaft des Geistes und so weiter. Also Paulus nennt hier Dinge, die so existieren in der Gemeinde und die jeder Christ und jeder Einzelne in Philippi erfahren hat. Was ist das im Einzelnen konkret? Ich möchte diese vier Punkte anschauen, was Ermahnung in Christus, Zuspruch der Liebe und Gemeinschaft des Geistes sowie Herzlichkeit und Erbarmen bedeutet. Das erste ist Ermahnung in Christus. Wörtlich übersetzt steht ja eigentlich gar nicht ermahnen, sondern vielmehr zur Seite stehen und helfen. Paulus ruft den Philippern und damit auch uns in Erinnerung, dass wir in Jesus jemanden haben, der uns zur Seite steht und der uns hilft. Jemand, der uns unterstützt. Wir haben das gerade gelesen. Er ist für uns ins Kreuz gegangen, er hat unsere Sünden getragen und er hat sich für uns komplett aufgeopfert. Wir haben jemanden, der es gut für uns meint. Das geht weiter. Das endet nicht nur am Kreuz und dem, was er getan hat, sondern es ist auch eine Sache, die immer fortlaufend im Leben eines Christen zu beobachten ist. Mir zumindest geht es so. Wenn ich mich nach Jesus richte, nach seinem Wort, nach dem, was er für mich und für mein Leben gesagt hat und was er an Richtlinien vorgegeben hat, dann ist das kein Korsett, dann ist es nichts, was mich zu irgendwas zwingt, sondern das ist eine unglaubliche Stütze, eine Hilfe. Wir haben in Jesus jemanden, der es gut mit uns meint, der uns liebt und der uns gerne hat. Und dieses Lieben ist genau der nächste Punkt, Zuspruch der Liebe. Hier geht es wieder um die Liebe Christi, die er zu uns hat. Wir haben diese Liebe ganz deutlich am Kreuz gesehen. Jemand, der für jemanden die Schuld auf sich nimmt, der für jemanden ans Kreuz geht, den eigentlich gehasst hat. Das ist eine Liebe, die unbeschreiblich ist und die unglaublich groß ist. Und das hat Jesus für jeden Einzelnen getan hier. Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat meine und deine Schuld getragen. Wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich es auch nicht. Das ist aber nichts Abstraktes, nichts Intellektuelles oder sowas, was man nur irgendwie weiß, aber nicht spüren kann. Für mich zumindest ist es so, dass ich, als ich Jesus kennengelernt habe, als ich gemerkt habe, dass ich sündig, dass ich kaputt bin, dass ich ihm nichts zu geben habe, mit einer unglaublichen Panik erfüllt war. Ich habe mit Abscheu und ja, Widerwärtigkeit irgendwie auf mein Leben zurückgesehen und habe gemerkt, ich bin nicht cool, ich bin nicht gut und ich kann nichts bringen. Und im gleichen Moment, in dieser Panik und in dieser Frustration, die ich irgendwie hatte, habe ich einen unglaublichen Frieden gespürt und eine unglaubliche Ruhe und eine unglaubliche Gewissheit gehabt, dass Jesus mich liebt. Das ist nichts Intellektuelles, nichts Abstraktes, sondern es ist was, was ich erfahren habe und was die meisten hier wahrscheinlich auch erfahren haben, wenn sie Jesus kennen. Jesus liebt uns. Der nächste Punkt ist Gemeinschaft des Geistes. Gemeint ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, den jeder Christ bei seiner Bekehrung bekommen hat. Wir sind, das steht in Epheser 1,13, wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Der Heilige Geist ist derjenige, der in uns Wachstum, Heiligung bewirkt. Der Heilige Geist ist jemand, der im Gebet für uns eintritt, der unsere Bitten vor Gott bringt und der uns unterstützt. Der Heilige Geist ist derjenige, der in uns Zeugnis davon ablegt, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist ein Riesengeschenk, das wir mit dem Heiligen Geist haben. Auch hier wieder was Paulus den Philippern einfach und damit auch uns in Erinnerung rufen will. Wir haben ein unglaubliches Geschenk bekommen. Und Herzlichkeit und Erbarmen. Hier geht es wieder um Gott und das, was er für uns tut. Wir haben einen Gott, der nicht irgendwo auf einem hohen moralischen Ross sitzt, der auf irgendeinem Berg sitzt und wartet, dass es irgendwann mal einer schafft, hochzukommen, sondern wir haben einen Gott, der uns liebt, der uns kennt, der weiß, wie unsere Situationen sind, der unser Leid kennt und der auch mitfühlt. Wir haben einen Gott, der sich unserer erbarmt und der sich immer und immer wieder für uns einsetzt und der uns Erbarmen schenkt. Also auch hier wieder, wir haben einen Gott, der alles für uns getan hat, der auf unserer Seite steht und der uns liebt. Um was es hier also im Großen und Ganzen geht, ist dass Paulus uns sagt, was wir alles bekommen haben. Man könnte es vergleichen mit dem Kind, das seinen Eltern irgendwie ungehorsam ist. Und dann gibt es Möglichkeiten, wie ich mit dem Kind umgehe. Ich kann zum Kind hingehen und ich kann heute nicht mehr, aber ich hätte mir vielleicht früher irgendwann mal eine scheuern können und sagen können, du musst. Ich hätte zu dem Kind hingehen können und ich hätte es überzeugen können. Oder ich gehe zu dem Kind hin und sage, hey, deine Eltern lieben dich, deine Eltern haben alles für dich getan, deine Eltern wollen dein Bestes. Du hast so viel bekommen, du hast genommen und genommen und genommen. Gib doch was zurück. Änder doch mal ein bisschen was. Das ist eine reine Ermutigung. Es schwingt aber auch das Gegenteil mit. Was bedeutet es, wenn wir uns nicht um Einheit kümmern, wenn wir sagen, Einheit ist uns egal? Dann sind wir wie dieses trotzige Kind, das sagt, hey, ich nehme alles gern, ich nehme das ganze coole Zeug, ich nehme alles, was mir gut tut, aber ich will auf keinen Fall irgendwas zurückgeben. Ich will auf keinen Fall deinen Wünschen nachkommen. Hier geht es um mich und um das, was ich bekomme, und alles andere interessiert mich nicht. Wenn wir uns um Einheit Gedanken machen, geht es also nicht um eine Sache, die cool wäre und die schön wäre, in der Gemeinde zu haben. Aber wenn es nicht so ist, schade, aber auch nicht weiter schlimm. Sondern es geht um einen Verstoß gegen eine Beziehung, um den Wunsch Gottes. Um das, was Gott in uns sehen möchte, in uns bewirken möchte. Es ist ein Zeichen von Undank, also das Gegenteil von Dankbarkeit. Es ist ein Zeichen von Sünde. Es ist nichts anderes als das. Was ist es aber nun, was sich Jesus wünscht? Was ist diese Einheit? Was heißt es, eins zu sein? Und wir lesen das in Vers 2. Wir finden hier drei Merkmale für Einheit. Der erste ist eines Sinnes sein, das zweite ist gleiche Liebe haben und das dritte ist einmütig und auf das eine bedacht sein. Eines Sinnes sein bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie das gleiche Denken. Der erste Gedanke, den ich dazu hatte, war, dass wir alle dieselbe Meinung zu allen Sachen haben müssen. Dass jede theologische Kleinigkeit, also auch die Ausmaße des neuen Jerusalems, bei uns allen gleich sein müssen. Dass wir alle dasselbe theologisch denken müssen. Dass wir alle dieselben Meinungen zum Thema Gemeindehausrenovierung haben müssen. Dass wir alle diesen Teppich hier wunderschön finden müssen. Dass wir alle dieselbe Meinung haben müssen. Ich weiß, es gibt einige hier, die finden ihn absolut scheußlich und es gibt welche, die sind lange genug hier, um sich dran gewöhnt zu haben, so wie ich. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um das gleiche Denken, es geht nicht um dieses gleiche Meinung haben zu jedem Teilgebiet, sondern es geht um eine ganz, ganz tiefere Sache, eine ganz wichtigere Sache. Und das ist eigentlich die Einstellung und es ist die Gesinnung. Wenn wir uns anschauen, wie Paulus das Wort sonst in der Bibel benutzt, dann werden wir feststellen, dass es hier um eine Einstellung geht. Wir lesen in Römer 8, Vers 4 bis 6. Könnt ihr zu Hause nachlesen, habe ich jetzt nicht dabei, dass es eine fleischliche Gesinnung gibt und eine geistliche Gesinnung. Und dass wer fleischlich gesinnt ist, auf das achtet, dass des Fleisches ist. Und wer geistlich gesinnt ist, auf das achtet, dass des Geistes ist. Also es gibt eine unterschiedliche Ausrichtung in uns. Wir können uns auf Dinge konzentrieren, die fleischlich sind und auf Dinge konzentrieren, die geistlich sind. Was sind Dinge, die fleischlich sind? Was ist eine fleischliche Gesinnung? Das ist all das, was mit Sünde zu tun hat, was unseren alten Menschen betrifft, was das betrifft, was früher in uns war und was immer noch in uns vorhanden sein kann und auch ist. Das bedeutet, dass wir uns auf unseren Ruhm konzentrieren, auf unser Ansehen, auf das, was wir wollen, auf unser Glück, auf unser Geld, auf unsere Lust, auf unsere, ja, setzt ein, was ihr wollt. Wenn ihr euch damit genauer mal auseinandersetzen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel das dritte Kapitel des Kolosserbriefs lesen. Da wird nochmal ganz klar deutlich, was der Unterschied zwischen einer fleischlichen und einer geistlichen Gesinnung ist. Konflikt oder das Gegenteil von Einheit entsteht immer dann, wenn manche oder alle in der Gemeinde eine fleischliche Gesinnung haben. Wenn wir alle eine geistliche Gesinnung haben, wenn wir alle die gleiche Einstellung haben, wenn wir alle auf das schauen, was des Geistes ist, dann gibt es keine Konflikte, dann gibt es keine Spaltungen und dann passiert nicht das, was in dieser Gemeinde in den USA passiert ist. Wie funktioniert das? Wie bekommt man diese Gesinnung? Das ist letzten Endes unmöglich. In Kolosser 3 lesen wir nochmal, wie das genau auszusehen hat. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Kümmert euch nicht um die Dinge, die um euch rum sind, um euer Haus, eure Zukunft, eure Sicherheit, eure Bequemlichkeit, sondern schaut auf das, was oben ist, zu was ihr berufen seid und wo ihr auch mal hinkommen werdet. Später in dem Kapitel schreibt Paulus, denke ich, den Schlüssel, wie das in uns funktionieren kann. Und das lesen wir dann in Kolosser 3,16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Wenn wir uns mit dem Wort Jesu auseinandersetzen, wenn wir uns mit der Bibel auseinandersetzen, wenn wir das in uns wohnen lassen, und hier steht wohnen, ich habe extra das Ausrufezeichen dazu gemacht, das bedeutet nicht auswendig lernen, wissen oder damit argumentieren können. Wohnen lassen bedeutet, das in unser Herz lassen, das uns prägen lassen, unser Denken verändern lassen, das Wort Gottes zu unserem Lebensinhalt und Lebenssinn machen. Wenn wir das machen, wenn wir das immer wieder ins Zentrum rücken und wenn wir uns davon prägen lassen, dann werden wir automatisch verändert werden. Dann werden wir auf das achten, was oben ist und nicht mehr auf das, was unten ist. Ich habe mir von John Piper den Satz gelesen, den hat nicht er gesagt, sondern seine Oma zu ihm, als sie ihm die Bibel geschenkt hat, hat er gesagt, er hat sie zu ihm gesagt, entweder dieses Buch, also die Bibel, hält dich von Sünde fern oder Sünde hält dich von diesem Buch fern. Wenn ich die Bibel lese mit voller Überzeugung und vollem Glauben daran, dass er wahr ist und dass er Autorität hat, dann wird sie mein Leben verändern. Wenn ich mit meinem Leben aber nicht den Maßstäben der Bibel gerecht werde, dann wird die Bibel irgendwann in der Ecke landen und verstauben und dann wird es hier nicht besser, schon gar nicht mit der Einheit. Also behalten wir diesen Gedanken mit der Gesinnung nochmal im Hinterkopf, denn den brauchen wir später nochmal. Das nächste ist gleiche Liebe haben. Auch hier wieder eine relativ komplizierte Formulierung, bei der ich zuerst gedacht habe, puh, also hier mag ich schon einige. Ich würde nicht sagen lieben, aber ich mag einige. Manche liebe ich, meine Mami zum Beispiel. Hi Mami. aber es gibt ja auch Leute, die ich nicht wirklich liebe, die ich einfach auch nicht gut genug kenne, um sie lieben zu können. Soll ich jetzt alle gleich lieben? Wie soll das denn funktionieren? Wenn wir uns aber anschauen, was für ein Wort dahinter steckt im Griechischen, dann werden wir feststellen, dass es gar nicht darum geht, um Gefühle, sondern um eine Einstellung. Das Wort, das hier genutzt wird, ist Agape. Und Agape ist die göttliche Liebe. Das ist eine bedingungslose Aufopferungsbereitschaft. Das ist eine Bereitschaft zu dienen und dem anderen Gutes zu tun. Unabhängig davon, ob ich ihn jetzt sympathisch finde, ob ich ihn mag, ob er mir was Gutes getan hat oder ob er mir dafür dankt oder ob ich dann irgendwie in seinem Ansehen steige oder was auch immer. Und das ist die gleiche Liebe, die wir auch in Jesus haben. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, obwohl wir kaputt sind, obwohl wir sündig sind und obwohl wir ihn mit unserem ganzen Leben und unserem ganzen Wesen und mit dem Alltag, was wir getan haben und was wir ausgedrückt haben, gehasst haben. Diese Liebe sollen wir untereinander haben. Und zwar zu jedem. Und ich möchte nochmal betonen, dass es nicht um ein Gefühl geht. Also die Ausrede von, ich habe es versucht, aber ich fühle es einfach nicht, zieht nicht. Das ist eine Einstellungssache und die folgt wieder aus der Gesinnung. Wenn ich auf das schaue, was droben ist, wenn ich auf Jesus schaue, wenn ich auf das schaue, was Jesus für mich getan hat, dann wird das eine Liebe in mir fördern und dann wird es mich verändern und dann werde ich Leuten dienen können, auch wenn ich sie nicht sympathisch finde. Kommen wir zum nächsten Punkt. Entschuldigung. Ich möchte nochmal den 1. Johannes 3,16 hier anwerfen. Viele von euch haben den wahrscheinlich schon mal gelesen, ich habe den auch schon öfters gelesen, aber ich habe immer nur diesen ersten Teil betrachtet. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Yes, ist gut, mache ich, will ich. Johannes geht aber weiter und er sagt, auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und hier geht es nicht um mal nett sein oder mal was Gutes tun oder mal freundlich lächeln vorne rum, sondern hier geht es um das Leben hinzugeben. Es geht nicht um Kleinigkeiten, sondern hier geht es wirklich um eine aufopferungsbereite Liebe, die wirklich bis ins Äußerste geht, nicht um irgendeinen Spaß. Kommen wir zum dritten Punkt. Einmütig und auf das eine bedacht sein. Paulus hat hier ein ganz neues Wort erfunden. Das einmütig gibt es sonst nirgendwo im Griechischen und bedeutet so viel wie einselig. Also seelenverwandt, seelenverschmolzen oder grundlegend gleich in der Art und Weise, wie die Seele strukturiert ist. Was da mitschwingt und was der Gedanke ist, ist, dass unsere Wünsche, unsere Ausrichtungen, unsere Gedanken, unsere Motive, all das, was uns bewegt und was uns treibt, dass das völlig gleich sein soll und aufs Gleiche ausgerichtet sein sollen. Und dass wir gemeinsam auf ein Ziel zu streben, auf das eine bedacht sein, dass wir gemeinsam an diesem einen Strick ziehen oder zusammenarbeiten. Und das nicht nur oberflächlich und mit Worten, sondern dass wir das wirklich tun, weil es in uns begründet ist, weil wir alle dasselbe wollen, weil wir alle diese Gesinnung in uns haben, die uns auf das schauen lässt, was oben ist, und nicht auf das, was auf der Erde ist. Wenn wir alle eine Gemeinde haben wollen, die zur Ehre Gottes ist, die Leute erreicht, die Veränderung schafft und die dazu dienen soll, dass Leute wachsen und Jesus besser kennenlernen, wenn das unsere größte Motivation ist und unser Antrieb, und zwar von uns allen, dann wird es in eine Richtung gehen, die ganz anders funktioniert, die eine wirkliche Einheit produziert. Wie sieht das Ganze jetzt aber in der Praxis aus? Wie sieht es aus, wenn so eine Einheit da ist? Wie würde sich eine Gemeinde anfühlen, die so ist? Oder wie würden die Leute darin reagieren? Und der Schlüssel hier ist Demut. Lesen wir in Vers 3 bis 4. Steht: Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Wir haben hier zwei parallele Aussagen. Einmal negativ formuliert, tut nicht. Und einmal positiv formuliert, tut, macht. Was sollen wir nicht tun? Wir sollen nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz tun. Das heißt, wir sollen nicht auf das Unsere schauen. Ich möchte betonen, dass hier nicht steht, dass wir komplett gar nicht auf uns schauen sollen, dass wir uns komplett vernachlässigen sollen. Also, dass wir Zähne putzen lassen sollen oder sowas. Sondern hier steht, dass wir unsere Motivation und unsere Antriebe und das, was wir gerne hätten, dass wir das unter das des anderen anordnen. Dass es uns nicht darum geht, dass wir am meisten davon haben, sondern dass es uns darum geht, dass andere was mitnehmen, dass andere wachsen können und dass andere Veränderungen erfahren. Ich hätte mal so ein paar Fragen mir selber gestellt und das sind Fragen, die wirklich nur an der Oberfläche kratzen. Aber ich möchte einfach mal vorlesen, dass ihr euch ein paar Gedanken dazu machen könnt, wie es da um eure Gesinnung aussieht. Setze ich meine Zeit so ein, dass ich dafür immer Anerkennung bekomme, oder arbeite ich auch gerne und gewissenhaft im Verborgenen? Es ist einfach, hier oben zu stehen und was zu erzählen. Es ist einfach, Musik zu machen. Es ist einfach, Gottesdienst zu leiten, wenn man gerne von anderen Leuten gesehen wird und wenn man gerne will, dass andere Leute denken, dass man, weiß nicht, besonders heilig ist oder was auch immer. Aber kann ich diesen Ehrgeiz und diesen Willen auch aufbringen, wenn es um Aufgaben geht, die in der Gemeinde nicht gesehen werden, wenn es vielleicht um Putzen geht, um Aufräumen, um was kochen, einen Salat mitbringen? Gibt es Dinge, von denen ich weiß, dass sie andere unheimlich stören, aber die ich einfach so weitermache, weil sie mir gefallen? Muss jeder Rücksicht nehmen auf das, was meine Empfindlichkeiten sind, und jeder muss ja aufpassen, dass er nicht mich reizt, aber ich kann machen, was ich will, und ich muss Rücksicht auf niemanden geben? Bin ich bereit, mir Zeit für jemanden zu nehmen und jemandem eine Freude zu machen, jemandem zu dienen, ohne dass ich dafür was zurückbekomme? Das kann ich gut machen, wenn es ein Freund ist, wenn ich mit dem sowieso viel zu tun habe und nicht, wenn ich die Gemeinschaft sehr genieße. Aber was ist, wenn ich es mit jemandem mache, mit dem ich nicht so viel zu tun habe und in dessen, also die Zeit, die ich mit dem verbringe, wenn die mir nicht so viel bringt, kann ich dann immer noch das machen oder geht es mir da eigentlich in erster Linie um mich? Auch hier haben wir wieder ein Gesinnungsproblem. Wenn ich wirklich geistlich gesinnt bin, wenn ich das Wort Gottes, meine Gedanken und meine Werte prägen lasse, dann weiß ich, dass ich geliebt bin, dass mir alles gegeben ist und dass es nichts gibt, was ich noch brauche. Dann brauche ich keine Angst haben, dass ich zu kurz komme. Dann brauche ich keine Angst haben, dass ich nicht genug im Vordergrund stehe oder dass ich nicht genug Anerkennung bekomme, denn ich bin von Christus geliebt und anerkannt und geehrt und ich werde in ihm verherrlicht werden. Dann kann ich, wie es hier steht, in Demut den anderen höher achten als mich selbst. Dann kann ich auf das schauen, was den anderen angeht, was dem anderen gut tut, weil ich weiß, um mich wurde sich schon längst gekümmert. Wir haben für diese demütige Haltung ein beeindruckendes Vorbild. Paulus schließt dann diese kurzen vier Verse eine längere Geschichte über Jesus an oder eine theologische Abhandlung, möchte man fast sagen. Das ist der sogenannte Christus-Hymnus. Das war vielleicht ein Lied, das man damals gesungen hat in Philippi. Und wenn man so das im Griechischen anschaut, dann merkt man, dass Paulus ein bisschen drin rumgekrittelt hat und ein paar Sachen verbessert hat und das theologisch ein bisschen einsortiert hat. Ich habe über diese Stelle tatsächlich schon mal gepredigt am 4. Advent, falls ihr euch noch erinnert. Ich hoffe schon. Ich werde also nicht auf diesen super theologischen Aspekt eingehen. Da steckt nämlich sehr, sehr viel drin und man könnte bestimmt 4, 5 Predigten drüber halten und ganze Diskussionen aufmachen. Aber das will ich hier gar nicht machen. Ich will in erster Linie diesen praktischen Aspekt und diesen Vorbildcharakter rausstellen. Und den wollen wir uns kurz zusammen anschauen. Und ich lese es einfach nochmal vor. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war, der, als in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Paulus startet wieder in Vers 5 mit, ihr sollt so gesinnt sein. Ich habe gesagt, ihr sollt diesen Gesinnungsgedanken nochmal im Hinterkopf behalten. Und hier sehen wir, welche Gesinnung wir genau in uns haben sollen. Nämlich die Gesinnung, die auch in Jesus Christus war. Was ist das für eine Gesinnung? Jesus Christus war eine Gestalt Gottes. Was hier steht, ist eigentlich in der Essenz Gott. Das bedeutet nicht, dass er so ausgesehen hat wie Gott oder dass er ähnlich war wie Gott oder dass man denken hätte können, er wäre Gott gewesen, sondern dass er wirklich Gott war. Das ist die Essenz, das ist das, was die Struktur seines Wesens ausmacht. Und er hielt das nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein. Er hielt sich nicht an diese Privilegien, an die Rechte, an die Herrlichkeit, an all das Wunderbare, was er hatte in Gott, in der Tatsache, dass er Gott war, sondern er hat das aufgegeben, er hat sich entäußert, wie es in Vers 7 steht. Er hat die Gestalt eines Knechtes angenommen und wurde wie die Menschen. Und als Mensch erfunden, wenn man ihn, also als Mensch auf der Erde, hat er sich weiter erniedrigt, und zwar bis zum Kreuz, zum Tod am Kreuz. Und das ist hier mehr als nur eine normale Erniedrigung, sondern das ist eigentlich das Krasseste, was es gibt. Von Gott, das Höchste, was es gibt, runter zum Kreuz. Und das war das absolut Widerlichste, was es auf der Welt gibt. Für die Römer war es damals eine Strafe, die nur für Sklaven gedacht war, die ihren Herrn ungehorsam war, oder für die allerschlimmsten Verbrecher. Das war eine Praxis, die unheimlich schmerzvoll war, eine unheimlich hässliche Angelegenheit, die keiner wirklich gut gefunden hat. Für die Juden hat es noch eine tiefere Bedeutung. In Galater 3,3 lesen wir, dass es heißt, jeder, der am Kreuz hängt, ist verflucht. Jesus hat sich also nicht nur von der Person Gottes an einen menschlich hässlichen Ort begeben, sondern er hat sich auch an den Punkt gegeben, an dem er von Gott verflucht war, an dem er von Gott, also Gottes Zorn auf sich genommen hat, an dem er alle Schuld und alles Leid getragen hat. Und das ist der tiefste Punkt, den es gibt. Das hat er nicht gemacht, weil er musste, sondern das hat er freiwillig gemacht, weil die Gesinnung in ihm war, dass es ihm nicht um sich selbst geht, sondern dass es ihm um uns geht, um dich geht. Das ist die Einstellung, die wir auch haben sollen. Ich finde es ganz interessant, dass wir in Vers 9 hier einen Darum haben. Also er hat sich selber erniedrigt und er hat sich selber entäußert und darum hat ihn Gott wieder erhöht. Hört sich in erster Linie komisch an, aber das ist ein biblisches Prinzip, das wir in vielen Stellen finden. Ich habe jetzt mal zwei rausgesucht. In Matthäus 18,4 heißt es, wer sich nun selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Wer sich selbst erniedrigt, ist der Größte. Matthäus 23,12 steht, wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. In uns soll also die Gesinnung sein, wie es in Jesus Christus war. Die komplette Selbstaufopferung für den anderen. Nicht mal nett sein, wenn er uns anschaut und dann hintenrum rumheulen und lästern. Nicht was tun, was uns nur was bringt. Nicht tun, was bringt für uns, was uns dient, was unserer Anerkennung dient, was unserer Person irgendwie dient, was uns ja, cool macht in den Augen der anderen, sondern was tun, was wirklich dem anderen dient. und das so weit, wie es geht. Wenn hier jemand Not leidet, wenn jemand auf der Straße lebt, wäre dann der logische Schritt, ihn aufzunehmen, im Haus in Unterkunft zu bieten, ihn wohnen zu lassen. Und das ist eine Kleinigkeit im Vergleich zu sterben, ans Kreuz gehen oder das Leben aufgeben für den anderen, wie es in 1. Johannes 3,16 heißt. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Paulus startet damit, dass er den Philippern vor Augen malt, was alles Gott für uns getan hat, was wir alles empfangen haben, was wir alles für coole Dinge und schöne Dinge und wunderbare Dinge von Gott bekommen haben. Wir sind geliebt, wir sind beschenkt und wir sind vor allem begnadigt. Paulus fordert darauf eine Einheit, die aus dieser Dankbarkeit entspringen soll. Die Einheit bedeutet, dass wir eine gleiche Gesinnung haben, dass wir alle auf das schauen, was oben ist und nicht auf das, was auf Erden ist. Dass wir uns nicht um uns selbst drehen, sondern um Gottes Dinge. Dass wir die gleiche Liebe haben, dass wir für jeden in der Gemeinde und für jeden, der es braucht, eine aufopfernde Liebe haben. Dass wir jeden unterstützen und jedem helfen. Auch der nervigen Person da vorne. Dass wir ein gemeinsames Ziel haben, dass wir dieselben Motive in uns haben, dass wir gemeinsam auf ein Ziel zurudern, nämlich das Ziel, was Gott für die Gemeinde gesetzt hat und das Ziel, was für uns ist, das Evangelium, Jesus selbst. Der Schlüssel dazu und das, was es kennzeichnet und was es ausmacht, ist, dass wir demütig sind, dass wir uns unterordnen und den anderen, dass wir den anderen höher schätzen als uns selbst. Und das beste Vorbild und das krasseste Vorbild und der, von dem wir am meisten lernen können, ist Jesus selbst. Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben, die ihr jetzt in ein paar Minuten nochmal vielleicht durchgehen könnt und euch ein paar Gedanken dazu machen könnt. Bin ich Gott dankbar für das, was er für mich getan hat? Habe ich das überhaupt erlebt? Ist es irgendwie was in mir was klingeln lässt? Oder ist es nur was ich ewig in der Gemeinde gehört habe? Ja, Jesus liebt mich, Kindergottesdienst, weiß ich. Ist es was ich erlebt habe, was mich zur Dankbarkeit führt? Bin ich Gott wirklich dankbar für das, was er für mich getan hat? Stehe ich mit meiner Gesinnung und meinem Verhalten der Einheit in der Gemeinde im Weg? Wie sieht es mit meiner Gesinnung aus? Bin ich auf irdische Dinge gesinnt oder bin ich auf die Dinge Gottes gesinnt? Und wenn ich auf irdische Dinge gesinnt bin, bin ich mir bewusst, dass ich damit der Einheit der Gemeinde und dem Wunsch Gottes im Weg stehe? Diene ich in der Gemeinde meinen Geschwistern oder mir selbst? Warum mache ich das, was ich in der Gemeinde mache? Mache ich es, damit ich im Mittelpunkt stehe, dass ich Ansehen bekomme? Oder mache ich es wirklich, um anderen Leuten zu dienen? Und viertens, vielleicht ein praktischer Aspekt, gibt es Konflikte mit Geschwistern, die ich irgendwie lösen muss? Wo ich merke, da ging es mir um mich selbst, da war ich im Vordergrund, da habe ich nur das gemacht, was ich wollte und da habe ich anderen Unrecht getan. Oder auch ein anderer hat mir Unrecht getan, aber ich bin nicht bereit, ihm zu vergeben, was wieder eine irdische Gesinnung wäre. Nehmt euch ein paar Minuten Zeit, darüber nachzudenken, und dann wollen wir gemeinsam in Lobpreis gehen.